Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Zeit für Gerechtigkeit und Loseblatt Folge 26. Wir zeichnen auf am Donnerstag, dem 17. Oktober. Und bei mir ist
Maximilian Amos, Redakteur bei Beck Aktuell. Schönen guten Tag.
Mein Name ist Hendrik Bietewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Und heute wird es fast ein bisschen bunt thematisch und auch ein bisschen zum Schreien. Unsere Themen. Wir sprechen über das Strafverfahren gegen den Journalisten Arne Semsrott, das dieser sich selbst eingehandelt hat, um die, wie er sagt, Pressefreiheit zu verteidigen. Der Europäische Gerichtshof entscheidet im Streit um Schummelsoftware auf der PlayStation. Und wir fragen uns, ob es strafbar sein sollte, per KI den Papst auf einem Drachen reiten zu lassen. Und dann wundern wir uns, warum ein Stasi-Mörder erst jetzt, 50 Jahre später, verurteilt wird für seine Tat. Wir haben ein paar Meldungen aus der Hauptstadt zu Vorratsdaten, Mietpreisbremse und eine linke Grünen-Politikerin. Und zu guter Letzt geht es um einen Gerichtsschreier. Nein, nicht ein Gerichtsschreiber, sondern ein Gerichtsschreier.
Auf hoher See.
Wir nehmen am Donnerstag auf und damit genau zwischen zwei viel beachteten Strafverhandlungsterminen in dieser Woche. Vor dem Landgericht Berlin I muss sich der Journalist und Aktivist Arne Semsrott, seines Zeichens Chefredakteur der Transparenz- und Rechercheplattform Frag den Staat, verantworten. Max, worum geht es da genau?
Semsrott ist angeklagt wegen eines Verstoßes gegen Paragraph 353d StGB. Und zwar für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen im StGB. Das ist auch eine etwas versteckte oder weniger bekannte Norm, sind das die verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Danach macht sich strafbar, wer, Zitat, die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist.
Ja, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich eine Dunkelnorm, für alle Journalisten im Rechtsbereich wahrscheinlich nicht, weil die ständig da am Kante der Strafbarkeit entlang segeln, wenn sie diese Dinger in die Hände kriegen. Was hat Semsrott denn nun getan?
Der hat im vergangenen Jahr drei Beschlüsse des Amtsgerichts München aus laufenden Verfahren gegen mutmaßliche Mitglieder der letzten Generation im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung als Kopie veröffentlicht. Also er hat quasi das Dokument selbst veröffentlicht. Er wollte damit auf womöglich unverhältnismäßige Ermittlungsmaßnahmen gegen die Mitglieder der letzten Generation hinweisen. Der entscheidende Punkt ist aber der, er ist damals schon davon ausgegangen, dass er sich deswegen strafbar machen könnte und vielleicht vor Gericht landen würde.
Das heißt, er hat sich absichtlich strafbar gemacht?
Ja, er hat sehr bewusst die Strafbarkeit in Kauf genommen. Denn Paragraph 353d Nummer 3 StGB verbietet ohne jede Ausnahme jede Veröffentlichung des Wortlauts von Dokumenten eines laufenden Strafverfahrens vor der Hauptverhandlung. Das umfasst dann sowas wie Ermittlungsakten oder Gerichtsentscheidungen, Beschlüsse. Das ist eben nach Meinung von Semsrott, der sich mit Frag den Staat ja gerade für staatliche Transparenz einsetzt, verfassungswidrig, weil es die Pressefreiheit verletze. Semsrott und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die seine Verteidigung auch übernommen hat, sehen dadurch das legitime Interesse der Presse, im Rahmen der Berichterstattung über Ermittlungsverfahren präzise über einzelne Maßnahmen berichten zu können, beeinträchtigt. Jetzt wollen also Semsrott und die GFF diese Norm nach Karlsruhe bringen, um dort klären zu lassen, ob sie damit auch recht haben. Und dazu hat er sich eben durch die Veröffentlichung dieser Beschlüsse absichtlich strafbar gemacht, um das so zu formulieren, um eben so ein Verfahren zu ermöglichen. Denn man weiß ja, eine abstrakte Normenkontrolle vor der BfG gibt's für die einfachen Bürger und auch für Zivilorganisationen nicht. Da muss man schon selbst betroffen sein, um mit einer Verfassungsbeschwerde im Zweifel hinzukommen. Und das wäre er ja, wenn er verurteilt würde.
Frag den Staat, also für diejenigen, die es nicht kennen, ist eine Plattform, wo man ja ganz einfach durch ein paar Klicks den Staat befragen kann und die Dokumente, die man dann mit IFG-Anträgen rausklagt oder beantragt, die werden dann dort veröffentlicht. Jetzt kann man sich aber ja schon fragen, warum denn die Veröffentlichung von so etwas, was ja nun im Grunde Teil des öffentlichen Prozesses ist, strafbar sein sollte. Was ist der Zweck der Vorschrift?
Ja, es geht dabei um zweierlei. Einerseits will man Betroffene, also die Beschuldigten in einem Strafverfahren vor Vorverurteilung und Bloßstellung schützen. Andererseits aber auch die Unvoreingenommenheit von Zeugen und Laienrichtern sicherstellen. Das Ganze hat, also ein bisschen, wenn man so ein bisschen in die Theorie des Strafprozesses einzusteigen, mit der strikten Trennung zu tun zwischen Ermittlungs- und Hauptverfahren, die wir im deutschen Strafprozess haben. Das heißt also, die Hauptverhandlung ist ja bis auf wenige Ausnahmen immer öffentlich für jedermann. Da kann man sich einfach reinsetzen und zuschauen. Das Ermittlungsverfahren dagegen ist relativ intransparent und abgeschottet von der Öffentlichkeit. Das hindert dann sicherlich auch ein Stück weit die demokratische Kontrolle von diesen Ermittlungsmaßnahmen, dient aber eben auch dem Zweck, dass Informationen oder Dokumente, die auch noch gar nicht zum Beispiel gerichtlich auf ihren Gehalt geprüft worden sind, an die Öffentlichkeit gelangen. So könnten dann zum Beispiel verzerrte Wahrnehmungen über Beschuldigten entstehen. Und der könnte sich ja dann auch dagegen gar nicht im Gegensatz jetzt zu einer Hauptverhandlung unmittelbar wehren. Die Norm sieht aber eben keine Ausnahme für Veröffentlichungen im Rahmen einer Presseberichterstattung vor, weshalb der GFF-Jurist Benjamin Lück kritisiert, absolute Veröffentlichungsverbote wie das in 353d verstoßen gegen die Pressefreiheit. Selbst einzelne Zitate aus Strafakten, sagt er, könnten in einem Strafverfahren gegen Journalisten enden. Der angeklagte Semsrott wird auf der GFF-Seite zum anstehenden oder jetzt laufenden Verfahren wie folgt zitiert, Paragraph 353d ist verfassungswidrig, das Veröffentlichungsverbot schränkt die freie Presse ein. Es kann nicht rechtens sein, dass JournalistInnen, die faktenbasiert arbeiten, dafür strafrechtlich verfolgt werden, sagt er.
Semsrott hat ja am ersten Verhandlungstag gestern darauf hingewiesen, dass die Vorschrift schon einige Jahre alt ist, ihre Ursprünge sogar in der Kaiserzeit hätte. Kann es sein, dass sie vielleicht wirklich aus der Zeit gefallen ist, wie er sagt, und das Bundesverfassungsgericht sie dann für verfassungswidrig erklärt?
Das kann man natürlich nicht mit Sicherheit prognostizieren, aber das Gericht hat sie schon zweimal als verfassungskonform bestätigt, und zwar 1985 und 2014. Und ganz generell kann man auch sagen, dass das BfG eher großzügig ist bei der Frage, was der Staat, der Gesetzgeber, so regeln darf, auch mit Straftatbeständen. Gleichzeitig kann man hier aber auch sagen, dass es schon einige Argumente gibt, warum diese Vorschrift zumindest rechtspolitisch nicht wirklich sinnvoll ist, aber darüber entscheidet das BfG ja nicht. Sie ist ja erstmal relativ restriktiv im Bereich wörtlicher Zitate. Allerdings verbietet sie natürlich nicht, wenn man den Wortlaut sich anschaut, Informationen aus laufenden Ermittlungsverfahren preiszugeben, die nicht im Wortlaut veröffentlicht werden. Also wenn ich es einfach nur paraphrasiere, dann fällt es eben nicht unter diese Norm. Also Umschreibungen, Interpretationen, die können dann sogar auch verfälschend sein, sind nach dieser Norm jedenfalls nicht verboten. Das ist natürlich den Schutz, den diese Norm letzten Endes bewirkt, für die Verfahrensbeteiligten eher gering hält. Gleichzeitig können sich dann aber auch Beschuldigte, gegen die vielleicht doch belastendes Material durchgestochen wird, das soll ja auch mal passieren, selber nicht öffentlich mit Zitaten verteidigen, weil auch sie letzten Endes nicht von dieser Strafnorm ausgenommen wären.
Ah, das ist interessant. Sie könnten selbst also auch dagegen verstoßen. Ja. Wenn die Norm so wenig geeignet ist, ihren Zweck zu erfüllen, stellt sich aber ja nun schon noch die Frage, ist das dann verhältnismäßig damit ein Schwert des Strafrechts zuzuschlagen?
Ja, also das ist eine berechtigte Frage, aber genau hier ist das BfG eben relativ großzügig mit dem Gesetzgeber. Wenn wir die Grundrechtsprüfung einfach mal durchgehen, auf der Ebene der Geeignetheit kann man sagen, dass solange auch strafrechtliches Mittel nicht völlig ungeeignet ist, das BfG das in der Regel nicht beanstandet, sondern nur dann, wenn ein Mittel wirklich offenkundig total am Zweck, den es erreichen soll, vorbeigeht. Hier kann man jetzt zumindest sagen, dass wörtliche Zitate gegenüber den erlaubten Paraphrasen eine höhere Glaubwürdigkeit haben und deshalb vielleicht auch weniger nach außen dringen sollten.
Und ist das auch noch verhältnismäßig im engeren Sinne, also angemessen?
Darüber kann man sicherlich streiten. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Einschränkung der Pressefreiheit, alles anders als es die GFF zum Beispiel meint, nicht sonderlich tief greift, denn also erstmal würde ich sagen, deren Aussage, die sie auch vertreten, dass 353d StGB Medien immer wieder davon abhalte, aus laufenden Strafverfahren zu berichten, schon deshalb in Zweifel zu ziehen ist, weil es ja einfach oft geschieht. Also Beispiele von Strafverfahren gegen prominente Personen, über die schon lange vor einer Hauptverhandlung mitunter extensiv auch berichtet wird, findet man ja reichlich. Also Kachelmann, Wedel, Olearius, you name it. Mhm. Außerdem ist es auch möglich, über Ermittlungsverfahren zu berichten, eben solange man nicht wörtlich daraus zitiert oder die Dokumente einfach online stellt. Jetzt argumentiert die GFF natürlich, dass mitunter wörtliche Zitate aber auch entscheidend sein können für die Berichterstattung, klar. In diesen seltenen Fällen ist man dann tatsächlich in der Strafbarkeit drin. Außerdem hat sich das LG Berlin, wie der Kollege Max Kolter von LTO gestern berichtet hat, in seiner Verhandlung noch mit einem anderen Argument befasst, nämlich dem, dass auch die EGMR nicht sonderlich viel von dieser Norm zu halten scheint, also sie für zu starr befunden habe. Der musste sich nämlich 2011 mal mit einem Verfahren gegen eine portugiesische Journalistin wegen frühzeitiger Veröffentlichung einer Anklageschrift befassen und hat dann in diesem Zusammenhang so Abwägungskriterien entwickelt, die man in einem solchen Fall zwingend anwenden müsste, bevor das strafbar sein dürfe. Das macht dann beispielsweise einen Unterschied, ob das Dokument illegal erworben wurde. Und ich habe mal nachgeschaut, der BGH hat sich erst im vergangenen Jahr auch mit Paragraph 353d StGB auseinandergesetzt. Allerdings nicht etwa ein Straf-, sondern ein Zivilsenat. Dabei ging es um den Fall des Bankiers und ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Hamburger Privatbank Warburg, Christian Olearius. Der ging gegen die Süddeutsche Zeitung vor, weil sie Zitate aus dessen Tagebüchern veröffentlicht hatte. Olearius erwirkte dann vor den Hamburger Instanzgerichten ein Veröffentlichungsverbot auf Grundlage von Paragraph 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit der Strafvorschrift 353d als Schutzgesetz. Der BGH ließ das aber nicht genügen, da die Norm zu pauschal sei und das Erfordernis einer tatsächlichen Rechtsgutsverletzung hier gar nicht vorliegt. Was er aber zur Voraussetzung gemacht hat, um das als Schutzgesetz heranzuziehen. Das bedeutet allerdings nur, dass die Presseberichte mit Originalzitaten nicht über den Umweg des 353d zivilrechtlich verboten werden können. Für die Strafbarkeit sagt das aber erstmal nichts aus.
Ja, das waren ja relativ heikle Tagebücher, weil es da um Termine mit einem gewissen Olaf Scholz ging, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Wie auch immer, könnten die Überlegungen der Berliner Kammer denn Semsrott jetzt helfen?
Ja, wie man es nimmt. Ne? Also einerseits denkt die Kammer wohl über eine Einstellung wegen geringer Schuld nach 153 StPO nach. Aber andererseits will Semsrott ja genau das eigentlich nicht. Er hat es ja ursprünglich auf eine Vorlage nach Artikel 100 Grundgesetz oder eben auf eine Verurteilung angelegt, um den Fall dann perspektivisch nach Karlsruhe, und zwar zu BFFG, zu bringen. Und er hat wohl auch nach der Verhandlung gestern nochmal bekräftigt, dass eine Einstellung eben nicht das ist, was er sich wünscht.
Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, dass Semsrott Revision sogar dann einlegen wolle, auch wenn er einen Freispruch bekommt. Und da zuckte ich so ein bisschen, weil ich mich fragte, geht das überhaupt? Kann man gegen einen Freispruch noch Revision einlegen?
Eigentlich nicht. Also für eine Revision, brauche ich ja immer eine Beschwer. Das heißt, ich muss durch das Urteil in irgendeiner Weise in einer Rechtsposition betroffen sein. Und das ist nach der Rechtsprechung nur in krassen Ausnahmefällen möglich, wenn man argumentieren kann, dass der Verurteilte nicht durch den Tenor des Urteils, sondern durch die Urteilsgründe beschwert wäre. Denn durch den Tenor habe ich ja bei einem Freispruch keine Beschwer. Und da liegen die Hürden sehr hoch für. Also nicht mal im Fall Gustl Mollat hat das geklappt, der damals gegen seinen vermeintlichen Freispruch zweiter Klasse Revision einlegte, weil das Gericht da, glaube ich, gesagt hatte, dass er im Zweifel schuldunfähig gewesen sei und man ihn deswegen nicht verurteilen könne. Damit ist aber BGH aber auch nicht durchgedrungen. Also auch das hat nicht genügt. Sondern die Latte liegt eben sehr, sehr hoch, dass man bei einem Freispruch theoretisch in Revision gehen könnte. Letztlich muss man aber auch sagen, dass die Strafjustiz ihre Urteile ja vielleicht auch nicht unbedingt danach ausrichten sollte, ob jemand jetzt Rechtsfortbildung betreiben möchte.
Die Staatsanwaltschaft scheint Semsrott aber entgegenzukommen bei seinem Treiben. Sie beantragte 40 Tagessätze zu je 50 Euro. Und morgen gibt es in Berlin noch das Plädoyer der Verteidigung. Und ja, dann werden wir wissen, ob dieser Fall tatsächlich bis zu Karlsruhe geht.
Wie meinen?
Seit ein paar Jahren kämpft Sony gegen den Anbieter von Schummelsoftware für eine 13 Jahre alte Spielkonsole. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof auf Vorlage des Bundesgerichtshofs den Fall entschieden. Und wir müssen darüber reden, hier bei Gerechtigkeit und PlayStation, der Zockerecke des Beck Verlags.
Warum müssen wir denn jetzt in einem Jura-Podcast über Games reden, vor allem über Alte auch noch?
Na, es gibt bei solchen Fällen häufig juristisch ums Urheberrecht und Machtfragen in einem großen Entertainment-Markt. Das ist immerhin der Games-Markt, der ist inzwischen so groß wie die Filmindustrie. Da hört man dann schon ein bisschen genauer hin. Das dachte ich jedenfalls, als ich die Moderation für diesen Fall mir zusammen gebastelt habe. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der sich gut auskennt und es stellte sich vielleicht ein bisschen anders dar. Naja, aber wir gucken jetzt trotzdem auf diesen Fall. Cheater machen ja oft Spiele kaputt und das trifft vor allem bei heutigen Erlösmodellen mit Abogebühren häufig Online-Spieler und das ist dann schlecht für die Anbieter, die mit solchen Schummeleien sich rumschlagen müssen.
Ja, wer hat denn überhaupt geschummelt und warum ist das denn ein Problem für die Hersteller?
Konkret geht es um die PSP, die PlayStation Portable, uralte Konsole und das Spiel Motorstorm Arctic Edge, das ist so ein Rennspiel.
Und die Firma uralt sagst du, also so alt bin ich jetzt auch noch nicht, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, als die rausgekommen ist.
bist du ein Zocker? Hast du eine PSP gehabt?
Nee, ich hatte keine PSP, das war schon nach meiner sehr bescheidenen Zocker-Ära, würde ich sagen, die ich auch nie so ganz durchlebt habe.
Tapfer rausgeredet. Okay. Also in diesem Fall PSP, alte tragbare Konsole, in die man auch USB-Sticks reinpacken konnte. Da gab es so eine Firma Datel, die hat nun so einen Stick entwickelt und eine Software angeboten, mit der man in dem laufenden Spielebetrieb sich Vorteile herbeizaubern konnte. Quasi, und Sony argumentierte, das verstoße gegen das Urheberrecht. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof vor ein paar Stunden entschieden, und die Entscheidung habe ich besprochen mit meinem Nachbarn tatsächlich. Das ist der Rechtsanwalt und Notar Dr. Klaas Oehle aus der Kanzlei Ide & Partner. Und er ist Fachanwalt für Urheberrecht und Spezialist für Computerspielrecht und sitzt tatsächlich ein paar Meter runter die Schönhauser hier in Berlin. Herr Dr. Oehle, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich mich hierzu äußern darf.
Zu Computerspielen, ja. Wir haben eben schon in der Nachmoderation das gehört, worum es ungefähr geht. Sagen Sie uns doch nochmal, worum geht es denn hier technisch und was passiert urheberrechtlich in diesem Fall mit dieser Schummelsoftware?
Ja, also die Klägerin, das war hier Sony Computer Entertainment, hatte eine Spielkonsole, die gibt es seit 10 Jahren gar nicht mehr, die PSP, PlayStation Portable. Und die Beklagte hatte so eine Zusatzsteuerung vertrieben, wie man über so einen USB-Port einklinken konnte. Damit ließ sich eine Bewegungssteuerung im Prinzip implementieren, aber eben zusätzlich auch noch weitere Funktionen in den Computerspielen selbst erzeugen. Man konnte so eine Art Menü dann aufrufen und darin dann die Anzahl der Leben oder der Booster, was in dem konkreten Fall für Rennspiele, manipulieren. Also wichtig ist aber auch zu betonen, dass das nur mit Originalspielen funktioniert hat. Ja, also man konnte damit keine Raubkopien oder sowas erzeugen, sondern das funktionierte nur mit Original-Sony-Spielen. Und vom Ablauf war das dann eben so, dass die Spieler diese Zusatz-Hardware über so einen Memory-Stick an die Konsole angeschlossen haben und dann hat sich ein Programm installiert, was im Hintergrund abläuft. Diese Konsolen sind ja multitaskingfähig und dann hat man das eigentliche Spiel gestartet, so dass beide Programme parallel im Speicher waren und parallel laufen. Und wenn der Spieler jetzt eben einen zusätzlichen Booster in diesem Rennspiel, um das es da ging, haben wollte, damit er schneller fahren konnte, dann hat er das Zusatzmenü aufgerufen. Das war eben nicht das Programm der Beklagten, sondern das Programm, nicht das Programm der Klägerin, sondern das Programm der Beklagten und das hat dann einfach Speicherstellen verändert. Man muss sich das so vorstellen, also die Computerprogramme selbst bestehen ja aus Programmcode, eine Art Abfolge von Befehlen, die dann eben steuern, was dann auf dem Bildschirm passiert. Und das alles wurde aber überhaupt nicht angefasst. Also das liegt ja dann im Speicher als sogenannter Objektcode und darauf hat aber die Software überhaupt nicht zugegriffen, sondern die Programme selbst schaffen sich sogenannte Variablen. Das muss man sich vorstellen wie so ein Merkzettel. Ja, da steht dann eben drin, wie viel Leben hat der Spieler noch? Und jedes Mal, wenn er stirbt, wird einfach diese Speicherstelle runtergezählt. Da steht dann eben nicht mehr 3, sondern 2. Und das Programm hat dann eben auch auf den gleichen Speicher zugegriffen und hat jedes Mal, wenn der Speicher runtergezählt hat, also stelle ich mir das zumindest vor, die Speicherstelle wieder zurückgeschrieben oder hat von vornherein 255 Leben reingeschrieben statt 3. Das ist das, was technisch passiert.
Ja, und was heißt das jetzt urheberrechtlich? Weil so wie Sie es jetzt erklären, würde ich ja auch sagen, warum soll das denn urheberrechtlich überhaupt relevant sein, wenn im Arbeitsspeicher da irgendwelche Variablen geändert werden?
Ja, das wurde eben unterschiedlich gesehen. Also es gibt verschiedene Professorengutachten, die da im Vorfeld auch kursierten. Und da hat man eben auch den Zusammenhang hergestellt, dass eben diese Variablen ja in dem Programm angelegt sind und urheberrechtlich dazu gehören. Und das war ja gerade die Streitfrage, die bis zum EuGH getragen wurde. Und in den ersten Instanzen, zumindest glaube ich im einstweiligen Rechtsschutz, war die Klägerin noch erfolgreich und auch teilweise in der ersten Instanz. Also man konnte darüber ruhig streiten, denn das war eben noch ungeklärt und die Richtlinie hat eben einen sehr weiten Wortlaut und da geht es eben um das Programm in allen Ausdrucksformen und da kann man natürlich auch überlegen, ob dann solche Variablen, die ja schon den Ablauf der Programme verändern, zum Schutzbereich gehören. Auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht unvorhersehbar, dass der EuGH so entscheidet. Hat er ja schon mal vor, ich glaube 2008, zu den Bildschirmmasken entschieden, dass eben das, was das Programm selbst erzeugt, also der Ausdruck des Programms, nicht an dem Schutz der Programmstruktur teilnimmt, sondern dass das eben vom Programm erzeugt wird und dann entweder ein eigenständiges Werk ist oder urheberrechtlich gar nicht geschützt. Damals ging es eben um diese Bildschirmmasken, ne, das, was man angezeigt bekommt am Bildschirm von dem Computerprogramm. Das ist eben nicht der Programmcode, sondern das kann ein eigenständiges Werk sein, wenn es im Programmcode so angelegt ist, dass dieses Werk erzeugt wird, aber abstrakt ist es eben nicht ein Computerprogramm, sondern etwas anderes. Und so ist es dann auch mit den Speicherstellen. Und urheberrechtlich entscheidend ist hier, glaube ich, vor allen Dingen, dass es sich ja gar nicht um eine eigene geistige Schöpfung handelt. Das ist ja immer die Grundvoraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz, sondern das ist ja eine Speicherstelle, die das Programm erzeugt hat, um zu funktionieren. Und das ist ja nicht ein Werk des Programmierers, wenn man so will, also wenn man überhaupt eine Schöpfungshöhe erkennen will in so einer Speicherstelle, sondern das ist ja eben nur sozusagen ein externes Datum. Also ich glaube, darum ging es im Kern.
Das ist ja nicht der erste Versuch dieser Art. Also ich kann mich erinnern, es gab früher Debatten um Cheatbots, mit denen man sich sozusagen in Online-Spielen Vorteile verschaffen könnte. Da wurde auch gegen vorgegangen, urheberrechtlich, aber auch wettbewerbsrechtlich. Warum treibt die Industrie das denn so um?
Also in dem konkreten Fall hier hat das, glaube ich, keinen großen Schaden verursacht, würde ich jetzt mal vermuten, weil das ja Singleplayer-Spiele sind. Also der Spieler spielt für sich selbst und wenn er dann Freude dran hat, schneller zu spielen oder länger zu fahren, nun gut, das stört niemanden. Ja. In den Fällen, die Sie ansprechen, war das aber ganz anders. Da geht es ja um Online-Spiele, wo Spieler entweder miteinander spielen oder um Ökosysteme. Also ja. Da geht es eben darum, durch Zusatzverkauf von Gegenständen, Vanity-Items, also irgendwelchen Skins, sagt man ja, also Zusatzkleidung oder virtuelles Gold und solche Dinge, dann eben die Spiele wirtschaftlich zu betreiben. Die sind ja in der Regel kostenlos. Und wenn man dann mit Bots in solche Systeme eingreift, dann schädigt man ja das Ökosystem der Spieleentwickler und gräbt ihnen im Prinzip die Möglichkeit ab, mit dem Spiel Geld zu verdienen. Und darum handelte es sich bei diesen Fällen, die Sie ansprechen. Also die ging ja auch bis zum BGH, teilweise auch technisch anders. Da wurde das Programm vervielfältigt. Da gab es dann eben einen Eingriff. Teilweise wurden die Verfahren wettbewerbsrechtlich gesehen. Oder wenn Sie sich jetzt E-Sport vorstellen, ja, da ist das ja auch ein großes Thema. Sie spielen Turniere gegeneinander und der eine hat dann, die nennen sich dann Aimbots, also Zielhilfen, ja, womit man viel schneller trifft als die Wettbewerber. Und wenn man dann um Preisgelder spielt, dann ist das natürlich nichts anderes als das, was wir im Leistungssport mit dem Doping, als Doping verfolgen. Das ist eine technische Schummelhilfe, die dann natürlich unfaire Vorteile schafft. Also deswegen schert sich die Industrie darum.
Ja, gut, aber hier ist der Fall ja dann doch anders gelagert. Dann stellt sich aber doch die Frage, Sie haben es schon angesprochen, die PSP ist uralt, kennt niemanden, der damit noch spielt. Ist das jetzt noch relevant? Hat das irgendwelche Auswirkungen oder ist es tatsächlich nur noch so eine alte Akte, die jetzt abgearbeitet ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also für den konkreten Fall hat es natürlich bis auf die Kostenfolge wahrscheinlich keine Bedeutung, aber schon eine sehr interessante Entscheidung, weil es ja den Schutzbereich von Software absteckt. Und das kann man sich ja nicht nur bei Computerspielen vorstellen, sondern auch bei Anwendungssoftware, so ein SAP-System oder alles Mögliche. Da geht es ja auch ein bisschen um die Interoperabilität. Also wie weit darf man denn Zusatzprogramme schaffen, die dann vielleicht die ursprünglichen Programme oder deren Ablauf verändern? Und dafür ist das dann schon, würde ich sagen, eine wichtige Entscheidung, weil es eben diesen Schutzbereich besser definiert und absteckt. Und dann hat man auch mehr Rechtsklarheit, wenn man solche Zusatzprogramme entwickelt. Mhm. Vielleicht noch eine ganz andere spannende Frage, die damit verbunden ist. Die hat jetzt in der EuGH-Entscheidung selbst keine Rolle gespielt, aber der Generalanwalt hatte diese Frage aufgegriffen. Die hat nämlich die Kommission in das Verfahren eingeschleust, war aber bisher kein Streitgegenstand, deswegen musste darüber nicht entschieden werden. Ist nämlich die Frage, inwieweit man dann in den Laufbildschutz oder die sonstigen Rechte eingreift, wenn man das Computerprogramm verändert.
Ja, Laufbildschutz muss man, glaube ich, für die Nicht-Urheberrechtler erklären. Das ist der Schutz von bewegten Bildern, richtig?
Genau, also das wollte ich gerade erklären. Dass Computerprogramme, also Computerspiele, sind ja nicht nur Computerprogramme, sondern der EuGH nennt das dann komplexe Werke, also Werke, die aus allem Möglichen bestehen, aus Musik, aus Filmen, aus Texten, aus Charakteren. Also da ist eigentlich alles drin, was unser Urheberrecht so schützt. Und die werden von dem Programm gesteuert. Ja? Und das, was man am Bildschirm sieht, das schützt man eben in der Regel als Bild, als filmähnliches Werk. Es ist ja kein Film, weil es nicht linear ist, sondern interaktiv. Aber da ist man sich heute einig, dass das geschützt ist. Und wenn man jetzt die Variablen verändert, verändert man ja nicht unbedingt das Computerprogramm, aber man verändert das, was am Bildschirm sichtbar ist. Und da kann man natürlich schon drüber nachdenken, ob das nicht ein Eingriff ist, nicht in das Computerprogramm selbst, sondern das andere Werk. Und der Generalanwalt hat das so ein bisschen mit so einer Analogie weggewischt. Man kann ja auch den Leser nicht dafür verantwortlich machen, wenn er zum Ende blättert, um zu sehen, wer der Mörder ist. Ändert ja auch die vorgesehene Reihenfolge und Dramaturgie. Das ist dann auch keine Verletzung, die der Autor rügen kann oder wenn man vorspult. Aber ich denke, dass für solche Fälle ist das auch vollständig richtig. Aber es gibt sicherlich auch Konstellationen, in denen das anders sein kann. Also man kann über solche Variablen, zum Beispiel auch die Größe von Spielfiguren oder das Aussehen, das Erscheinungsbild, die Farben verändern und dann mag das anders aussehen.
Ja, das ist ja, da gibt es ja eine ganze Modder-Szene bei bestimmten Spielen, die dann wirklich alles und jeden da drin verändert. Das wäre sicherlich ganz interessant, ja. Aber hat der Generalwert sich ein bisschen vorgedrückt und jetzt ist es dann irgendwie in der Entscheidung auch nicht irgendwie groß aufgekommen, oder?
In der Entscheidung ist es nicht aufgegriffen. Der Generalanwalt hat sich gar nicht davor gedrückt, sondern hat die Frage sogar extra aufgeworfen, obwohl sie, also extra behandelt, aber eben nur für dieses lineare Szenario beantwortet und hat gesagt, da er keinen Schutz, weil er es wohl auch interessant fand. Aber entscheidungserheblich war es nicht.
Okay, ganz vielen Dank. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Spielen Sie eigentlich selbst auch?
Jein, also sporadisch. Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Also ich bin ja seit 3 Jahren in Berlin Notar und da sind 80% meiner Tätigkeit inzwischen so fremdbestimmt, dass ich, wenn ich abends nach Hause komme, eigentlich relativ zeitig ins Bett gehe.
Verständlich. Umso dankbarer sind wir natürlich, dass Sie sich dann für uns hier Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank, dass ich dazu beitragen durfte, die Entscheidung etwas zu erhellen.
Gerne. Danke Ihnen.
Wie meinen?
Ja, mit dem Thema KI könnten wir vermutlich so ziemlich jede Podcast-Folge füllen, wenn wir wollten. Was meinst du, Hendrik?
Wir können den Podcast auch jedes Mal umbenennen und in KI und Loseblatt zum Beispiel.
Könnten wir, aber ich weiß nicht, ob das unter Marketing-Gesichtspunkten so schlau ist, wenn der Podcast jedes Mal einen anderen Namen trägt. Das verfestigt sich ja nicht so gut. Naja, jetzt mal ernsthaft. Das Thema treibt natürlich momentan alle um. Es ist allgegenwärtig, kann man sagen. Und ein wichtiger Teilbereich, über den die Politik derzeit auch viel spricht, das sind die sogenannten Deepfakes. Und um die gab es jetzt jüngst einige Aufregungen auf LinkedIn.
Nimm uns mal mit, worum geht es da und was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von Deepfakes sprechen?
Ja, Deepfakes sind mithilfe von künstlicher Intelligenz manipulierte Bilder, Tonaufnahmen oder Videos, die zurzeit auch vielfach durchs Netz geistern. Ich glaube, jeder hat da mittlerweile schon mal was gesehen, ob es jetzt Olaf Scholz ist, der Papst in dieser berühmten weißen, was war das, eine Daunenjacke oder was hatte man ihm da angezogen, dieses ganz berühmte Bild. Oder auch Menschen, die eigene Fotos aus Spaß mit so einer Software bearbeiten. Das Ganze ist natürlich faszinierend, aber gleichzeitig auch ein bisschen furchterregend, wenn man sich vorstellen kann, was man mit solchen Bildern eben anstellen kann. Also Desinformation, Erpressung, die Möglichkeiten für finstere Gestalten sind da sehr vielfältig.
Ja, es gibt ja auch so ganze Satire-Kanäle, auch sehr erfolgreich auf Instagram, die KI verfremdete Olaf Scholzes und Angela Merkels dann irgendwelche Jugendslängen sagen lassen. Finde ich mal eigentlich relativ witzig. Aber Befürchtung bedeutet natürlich, dass die Politik sich das Ganze mal wieder mit viel Augenmaß annimmt, richtig?
Angenommen hat sie sich des Themas in der Tat zunächst mal schon auf der Jumiko im Juni in Hannover und anschließend in einem Gesetzentwurf des Bundesrats, der auf einen Vorschlag aus Bayern zurückgeht. Der hält eine strafrechtliche Regulierung sogar für notwendig, da Deepfakes vom geltenden Strafrecht nicht voll erfasst seien. Und aus diesem Grund fordert der Bundesrat eine spezifisch auf solche Deepfakes zugeschnittene Vorschrift zum Persönlichkeitsschutz im StGB. Man will dazu einen neuen Paragraphen 201b StGB einführen. Und danach soll künftig mit bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden können, wer das Persönlichkeitsrecht einer anderen Person verletzt, indem er einen mit computertechnischen Mitteln hergestellten oder veränderten Medieninhalt, der den Anschein einer wirklichkeitsgetreuen Bild- oder Tonaufnahme des äußeren Erscheinungsbildes, des Verhaltens oder mündliche Äußerung dieser Person erweckt, einer dritten Person zugänglich macht.
Das war jetzt aber nicht die Ursache für die jüngste Aufregung, oder?
Nee, denn die bezog sich nun auf eine gemeinsame Stellungnahme der BRAC-Ausschüsse Medien- und Strafprozessrecht. Die hatten sich zwar durchaus kritisch mit diesem Bundesratsentwurf beschäftigt, allerdings nicht wie von einigen gewünscht. Der IT-Rechtler und Heise-Justiziar Jörg Heidrich kritisierte auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn den von der BRAG vorgeschlagenen Alternativentwurf für eine Ergänzung von § 201a StGB und meinte, auch ein solches Gesetz wäre der Tod von Bild-KI in Deutschland. Seiner Meinung nach, der sich darum in den Kommentaren darunter auch relativ viel Fachpublikum angeschlossen hat, ist der BRAG-Vorschlag immer noch zu weitgehend in dem, was er potenziell unter Strafe stellt.
Dazu muss man wahrscheinlich wissen, dass Jörg Heidrich sehr gerne mit KI Bildchen bastelt und da ja auch Vorträge drüber hält und da ganz tief drin steckt und die BRAG wahrscheinlich eher nicht. Was steht denn in dem Gesetz, das die BRAG nun alternativ vorschlägt?
Danach soll in den Paragraphen 201a StGB, genauer genommen dessen Absatz 2, eine Nummer 2 eingefügt werden. Und zwar also das ist die Vorschrift zur Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Und nach dieser neuen Nummer 2 wäre dann strafbar, wer einen mit computertechnischen Mitteln hergestellten oder veränderten Inhalt, also Inhalt, Verweis auf § 11 Absatz 3 StGB, der den Anschein einer wirklichkeitsgetreuen Bild- oder Tonaufnahme des äußeren Erscheinungsbildes, des Verhaltens oder mündliche Äußerung dieser Person erweckt, einer dritten Person zugänglich macht, soweit dieser Inhalt geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden. Dies gilt unter den gleichen Voraussetzungen auch für eine Bildaufnahme von einer verstorbenen Person. Laut Heidrich wäre damit aber immer noch fast jedes generierte Bild mit einer erkennbaren realen Person im strafrechtlich relevanten Bereich. Deswegen fordert er einen Zusatz, dass die Veröffentlichung des Bildes in einem strafwürdigen Kontext passiert. Also beispielsweise mit so einer Umzuklausel, um zu schädigen, diffamieren, politisch zu beeinflussen oder auch in sexualisierter Absicht. Auch fordert er weitergehende Ausnahmen der Strafbarkeit jenseits derer, die schon drinstehen in der Norm, nämlich für Wissenschaft und Kunst. Er hat dann auch noch, du hast ja eben schon angesprochen, dass er selber auch gerne mit so KI-Bildern experimentiert. Er hat dann auch in dem unter dem Post einige Bilder gepostet, etwa vom Papst, der auf dem Rücken eines Drachen reitet. Ich glaube, das war dieser Drache aus Game of Thrones, wenn ich es richtig gesehen habe. Sah zumindest ein bisschen so aus, die alle seiner Meinung nach potenziell strafbar wären nach dieser Norm.
Kann man sich natürlich ein bisschen fragen, ist es eigentlich, schadet es dem Ansehen, wenn man auf einem Drachen reitet und dabei ein, ich glaube, Schwert schwingt? Ich glaube, der Papst hat auch noch ein Schwert in der Hand. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist ja dann, fällt sowas nicht gegebenenfalls unter die Ausnahme in 201a für Kunst?
Kann, muss aber nicht unbedingt. Ne? Also das lebt ja immer so ein bisschen von der Einzelfallbewertung, was denn jetzt Kunst ist und wer das beurteilt auch. Schließlich gibt Heidrich aber auch noch einen wichtigen Hinweis, nämlich sagte die abgebildete Person, könne sich ja auch, der Bundesratsentwurf, der stellt ja für das Schutzgut der Norm auf die Persönlichkeitsrechte ab, im Hinblick darauf durchaus zivilrechtlich wären.
Ja, ich finde es sowieso ein bisschen abwegig, wenn man den Persönlichkeits- und Eitelkeitsschutz sozusagen allzu weit ins Strafrecht erstreckt und jedes Problem mit dem Strafrecht lösen möchte.
Ja, das wird auch schon lange diskutiert, wie man das anders machen könnte. Also viele sind auch gegen eine strafrechtliche Regelung. Was Betroffenen von Deepfakes auch vermutlich mehr helfen würde, wäre wohl nicht eine Strafnorm, sondern die Täter sind ja meist eher anonym, teilweise agieren die sogar aus dem Ausland, also das wird die ohnehin wenig abschrecken, sondern die Rechtsdurchsetzung ist das Problem, weil auch zivilrechtlich sind eigentlich alle Ansprüche da. Also man kann dagegen vorgehen, das ist richtig. Das Problem ist natürlich immer, der Leute habhaft zu werden und die Ansprüche durchzusetzen. Und vielfach haben Betroffene eben dazu keine effektive Möglichkeit, die Inhalte auch schnell aus dem Netz zu kriegen. Man könnte also beispielsweise die Anbieter von entsprechender Software sowie die Netzwerkbetreiber, bei denen das veröffentlicht wird, in die Pflicht nehmen, KI-generierte Inhalte zu markieren bzw. zu erkennen. Das geht wohl technisch auch relativ gut und dann zu entfernen, sofern jemand dann Rechtsverletzungen geltend macht. Der AI Act der Europäischen Union hat immerhin eine Transparenzpflicht für Deepfakes eingeführt und auch das Gesetz gegen digitale Gewalt soll ja Auskunftsansprüche stärken und richterlich angeordnete Accountsperren ermöglichen. Also auch das ist ein Bereich, in dem der Gesetzgeber durchaus schon tätig geworden ist oder wird gerade. Ob das Strafrecht die bestehenden Probleme jetzt lösen kann, wage ich persönlich auch zu bezweifeln. Warum, das habe ich Ende Juli auch schon mal in einem relativ umfangreichen Beitrag für BRAG aktuell aufgeschrieben, auch mit anderer Expertise als meiner bescheidenen. Und den Text verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, wenn ihr das nachlesen mögt.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Die Justiz in Gestalt des Landgericht Berlin hat einen früheren Stasi-Offizier wegen eines Mordes im Jahr 1974 verurteilt, also 50 Jahre nach der Tat. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts einen Mann am Grenzübergang am Tränenpalast an der Friedrichstraße von hinten erschossen. Vorher hatte der Mann versucht, sich die Ausreise mit einer Bombenattrappe zu erpressen. Bis heute lässt er die Tat von seiner Anwältin bestreiten.
Ja, 50 Jahre, da steht zumindest mal eine Frage im Raum. Warum kommt denn das Urteil erst jetzt?
Genau, was dauert so etwas 50 Jahre? Das liegt vor allem wohl an zwei Gründen. Erstens, die Polizei im Westen hatte zwar frühzeitig vom Mord erfahren, da war nämlich eine Schulklasse unterwegs und die hatte die Tat beobachtet und dann zu Hause im Westen angezeigt. Dann kam aber nichts raus, denn es kam nicht dabei raus, wer der Täter war, bis die Staatsanwaltschaft Berlin den entscheidenden Hinweis aus dem Stasi-Unterlagenarchiv erhielt und das war erst 2016. In diesen Akten war nämlich vermerkt, dass 12 Mitarbeiter des MFS im Zusammenhang mit der Tötung ausgezeichnet wurden und der nun Verurteilte sollte den Kampforden in Bronze erhalten. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Die Staatsanwaltschaft ging nämlich zunächst von Totschlag aus und stellte ein, weil Totschlag natürlich verjährt wäre. Das änderte sich dann im vergangenen Jahr. Da bekamen sie neue Hinweise aus Polen, was diesen Täter anging.
Okay, ich kram jetzt mal ganz tief in meinem Strafrechtgedächtnis. Hinterrücks erschossen klingt auf den ersten Blick ja nach Heimtücke.
Genau, dieser Fall ist ja nun auch historisch sehr bedeutsam, wurde deswegen übrigens auch aufgezeichnet, aber er ist auch für so eine mündliche Prüfung durchaus geeignet, denn wir sind hier bei dem Thema Heimtücke und Arglosigkeit. Die Verteidigung argumentierte, er hatte sich mit der Bombenattrappe durchgepresst. Der konnte also gar nicht arglos sein. Das sah nun aber das Landgericht anders. Das Opfer war durch und er hatte dann den letzten Kontrollpunkt passiert. Und dann erst war der Schuss gefallen. Da war also die Arglosigkeit schon wieder hergestellt. Und interessant ist auch noch, dass der Mörder nur 10 Jahre bekommt. Das liegt an 112 Absatz 1 Strafgesetzbuch der DDR, weil das mildere anwendbare Recht ist.
Das Ganze hat ja jetzt doch eine gewisse Verwandtschaft auch mit diesen bekannten Mauerschützenfällen, über die die Strafjustiz ja schon immer gerne diskutiert hat. Da ging es ja auch immer darum, dass die Leute gesagt haben, das haben ja auch die Leute im Dritten Reich gesagt, wir haben auf Befehl gehandelt. Könnte er sich hier darauf berufen, theoretisch?
Genau, also das wird er sicherlich hypothetisch gemacht haben, sicherlich, weil der nun Verurteilte, der aber gesagt hat, er bestreitet die Tat. Das Gericht hat aber jedenfalls gewürdigt, dass er als Stasi-Offizier auf Befehl seines Vorgesetzten gehandelt hatte. Das wurde übrigens alles mit einem relativ aufwendigen Prozess aus diversen Unterlagen zusammen konstruiert. Das ist also gar nicht mal so einfach gewesen. Und das sei weder nach bundesdeutschem noch nach dem damals in der DDR geltenden Recht gerechtfertigt gewesen. Es sei also nur darum gegangen, die Staatsdoktrin der DDR zu erfüllen, nämlich die Ausreise von Bürgern der DDR und ihren sogenannten Bruderstaaten auf jeden Fall zu verhindern. Wir haben jetzt noch nicht die Urteilsgründe, aber was eben dann noch wirklich spannend ist, du hast es angesprochen, ist die Frage, inwiefern war die Tötung nicht gerechtfertigt. Der BGH hat ja in solchen Fällen die Grenzgesetze der DDR in den Mauerschützenfällen für gültig erkannt, aber eben aufgrund offensichtlicher, unerträglicher Verstöße gegen auch völkerrechtlich geschützte Menschenrechte für unbeachtlich erklärt. Radbruchsche Formel wurde damals wieder rausgekramt. Denkbar ist hier aber natürlich auch, dass die Grenzgesetze schon dem Buchstaben nach keine Rechtfertigung hergaben für diese Art der Tatausführung. Das wird sich dann am Ende aus dem Urteilstext ergeben. Und interessant ist für die Strafrechtstheoretiker und Rechtssoziologen an dem Fall sicherlich auch noch, was die Opfervertreter und Nebenkläger nach der Urteilsverkündung sagten. Ich zitiere aus einer dpa-Meldung. Es sei ihren Mandanten nie um eine bestimmte Strafe oder Rache gegangen, betonten die Anwälte der drei Kinder sowie einer Schwester des getöteten Polen. Man wollte einfach nur ein Urteil. Die Nebenkläger seien dem Gericht, dem deutschen Staat dankbar, dass es dieses Verfahren gab. Ja, es ist mal tatsächlich eine Sache, die man sich fragen kann, was bringt das jetzt einen 80-Jährigen 50 Jahre später vor Gericht zu stellen? Ja, das bringt es zum Beispiel. Soweit ich weiß, kann die Verteidigung Stand jetzt noch Revision einlegen und wir werden sehen, wie das dann endet.
Und in Berlin?
Wir haben jetzt noch ein paar Meldungen aus Berlin, die ich euch mitgeben möchte. In Berlin hat das Bundesjustizministerium nämlich einen Gesetzentwurf für Quick Freeze in die Abstimmung gegeben. Danach müssen Provider künftig auf richterliche Sicherungsanordnung alle noch gespeicherten Kommunikationsdaten einfrieren, die für die Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsorts eines Beschuldigten von Bedeutung sein könnten. Ja, das ist die kleine Schwester der Vorratsdatenspeicherung sozusagen. Voraussetzung ist hier ein Verdacht auf bestimmte schwere Straftaten. Nach der ersten Anordnung, in der die konkrete Person noch nicht bezeichnet werden muss, sollen die Strafverfolgungsbehörden dann maximal 3 Monate Zeit haben, um mit einem weiteren Richterbeschluss die eingefrorenen Daten dann sozusagen von den Providern aufgetaut zu bekommen und zur Auswertung zu erhalten. Das ist natürlich ein Deal. Ja, da konnte sich Nancy Faeser nicht durchsetzen gegen Marco Buschmann. Aber die SPD bekommt natürlich etwas, so läuft das mit diesen Paketen und wir hatten auch im Podcast schon darüber gesprochen. Die SPD bekommt die Verlängerung der Mietpreisbremse. Die wird Ende 2025 auslaufen und soll nun bis 2028 verlängert werden. Da steckt eine kleine Spitze drin, denn im Koalitionsvertrag steht bis zum Jahr 2029. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten. Heißt das 28 einschließlich, bis das 29 anfängt? Oder heißt das, Marco Buschmann hat jetzt die Mietpreisbremse doch noch um ein Jahr gekürzt? Wir werden das am Lärm in dem parlamentarischen Verfahren feststellen. Dazu noch eine kleine Randnotiz. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbunds hatte am Montag die Ampel noch heftig kritisiert und sagte, das Sicherheitspaket, Stichwort Messer und so weiter, das würde jetzt nur zu einem Mini-Päckchen zusammenschrumpfen. Und er kritisierte vor allen Dingen, dass man sich nicht auf eine weitere Speicherung von IP-Adressen verständigen konnte, Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Das hat nun dazu geführt, dass ein baldiger Bundesrichter am Montag direkt mal den Austritt aus dem Deutschen Richterbund erklärt hat. Ich weiß es aus direkter Quelle. Und er begründet das damit, dass er nicht Mitglied eines außerparlamentarischen Arms der Unionsfraktion sein möchte. Das finde ich doch einigermaßen juicy und ja, sollte dem Richterbund vielleicht auch zu denken geben, ob er weiterhin so klingen will wie ein Bund zorniger Staatsanwälte oder doch wie eine Vereinigung, in der auch Richter sind. Und zum Schluss gibt es noch eine Personalie, die vor allen Dingen unter Rechtspolitiker bekannte Canan Bayram, selbst Rechtspolitikerin der Grünen, will nicht mehr antreten. Da wird nun gerade getuschelt in den diversen rechtspolitischen WhatsApp-Gruppen. Sie hat am Dienstag eine Erklärung abgegeben, in der sie ankündigt, nicht mehr anzutreten. Ich habe mich dagegen entschieden, unter anderem, weil mir immer weniger klar ist, wofür die Partei Bündnis Grüne eigentlich steht. Bündnis 90 die Grünen. Und insoweit kann ich den Menschen nicht mehr erklären, wofür wir stehen und ob sie uns vertrauen können. Und sie sagt dann auch, sie laufe immer mehr Gefahr, lediglich ein Feigenblatt für meine Fraktion zu werden, die weniger Menschenrechte als populistische Diskurse in den Fokus ihrer Arbeit nimmt. Also dazu muss man vielleicht auch noch sagen, Canan Bayram hat eine gewisse Geschichte, was solche Austritte angeht und vor allen Dingen auch den Lärm, den es darum produziert, kann man in den diversen Beiträgen auf Spiegel, LTO und Co. nachlesen oder man tummelt sich in den entsprechenden WhatsApp-Gruppen und bekommt solche Informationen zugespielt. Damit geht jetzt jedenfalls eine links ausgerichtete Rechtspolitikerin von Bord und wir werden sehen, wer dann nachrückt nach der nächsten Bundestagswahl. Jetzt haben wir noch eine gute Nachricht zum Schluss, die ihr diese Woche in der Beck Aktuell Redaktion ausgegraben habt, Max. Es geht um den Dortmunder Gerichtsschreier. Erklär doch bitte mal, was macht der? Ich meine, ich kann es mir denken, was der macht.
Also wieder erwarten ist das keine Berufsbezeichnung für jemanden, der die Urteile zum Volk hinausschreit, sondern es geht vielmehr um einen Mann, der einfach regelmäßig vor dem Dortmunder Amtsgericht auftaucht und dann da für einige Minuten rumschreit.
Ja, für ein paar Minuten rumschreien, das kenne ich. In Berlin, hier haben wir auch einen an der Friedrichstraße. Der schreit dann gelegentlich und hört dann aber auch wieder auf. Und das Interessante ist, wie die Hauptstädter damit umgehen. Sie reagieren nämlich darauf gar nicht mehr. Also da dreht nicht mal mehr jemand den Kopf, wenn der anfängt. Weil der läuft dann halt da rum, steigt in die Tram und fährt weg. Aber der ist immer an der Friedrichstraße anzutreffen. Also nichts Besonderes.
Ja, genau. Das gehört in Großstädten ja so ein bisschen zum ständigen Grundrauschen dazu, kann man sagen. Eine persönliche Randnotiz von mir an dieser Stelle. Eine Freundin von mir lebt auch unweit des Amtsgerichts in Dortmund und schrieb mich gestern, ich hatte da gestern schon eine Meldung zugemacht für Berg Aktuell, und sie schrieb mich daraufhin an, um mir mitzuteilen, dass sie diesen Mann auch kenne und der wirklich sehr laut schreie. Man hört das wohl noch deutlich auf der anderen Seite des Gebäudes, wo sie wohnt. Aber jetzt mal zurück zum konkreten Fall. Hier wurde es wohl eines Tages dann doch einigen Anwohnern ein bisschen zu viel, vielleicht auch Justizbediensteten im Gerichtsgebäude, wer weiß. Jedenfalls rückte dann das Ordnungsamt an, und weil der Mann sich nicht davon abbringen ließ, weiter zu brüllen, nahmen sie ihn schließlich in Gewahrsam. Ein Dortmunder Amtsrichter allerdings, der, da es sich um eine freiheitsentziehende Maßnahme handelte, darüber entscheiden musste, hatte dabei ein ganz massives Störgefühl und erklärte die Maßnahme für rechtswidrig. Im Beschluss schreibt er, dass ihm der Mann durch seine Schreierei selbst gut bekannt sei. Wie soll das anders sein? Ich glaube, dem kann man sich gar nicht entziehen, wenn man da arbeitet. Und äußerte auch Verständnis, dass er manchen damit auf den Zeiger gehen möge.
Ja, das kann ja auch nicht ganz sein, dass man jeden einsperrt, der Leuten auf den Zeiger geht bei einem Zeitgeist, der jetzt gerade herrscht.
Genau, also ich finde auch, wir sind ja jetzt nicht in einem totalitären Staat, wo man gleich eingekerkert wird, wenn man anderen auf den Geist geht und auch wenn man ihnen noch so sehr auf den Geist geht. Das konnte dieser Richter offenbar auch nicht mit seiner liberalen Rechts- und Gesellschaftsauffassung vereinbaren und hat gesagt, auch ein täglich mehrere Minuten andauerndes Schreien sei kein ausreichender Anlass für eine ordnungsbehördliche Ingewahrsamnahme, selbst wenn sie hier von Dritte gestört fühlten. Damit hatte dann die Maßnahme für rechtswidrig erklärt und eine Fortdauer des Gewahrsams folgerichtig auch abgelehnt. Er hat dann gesagt oder geschrieben in diesem Beschluss, der sehr, sehr kurz, aber umso schöner ist, zuweilen sei es dann notwendig, für einige Minuten während Gerichtssitzungen die Fenster zu schließen, wenn der Mann wieder mal zu schreien beginne. Das reiche aber eben auch aus, denn schließlich sei zu berücksichtigen, dass der Mann mit seinem Geschrei auch von seiner Meinungsäußerungsfreiheit Gebrauch mache. Denn er hat da wohl in irgendeiner Art und Weise seinen Unmut über staatliche Institutionen kundgetan. Also er hat sich dann dahingestellt und hat geschrien, wie ihm Unrecht getan wird oder so. Ich weiß es nicht genau, war jetzt nicht dabei. Aber das wurde eben dann, hat er dann unter den Schutz von Artikel 5 gestellt und hat dann auch den Hinweis dazu nochmal erteilt, dass die Meinungsfreiheit es ja gerade nicht erfordert, dass jede geäußerte Meinung objektiv besonders fundiert sein müsse. Also er schreibt auch begründet oder unbegründet. Darüber hinaus, so der Amtsrichter, sei es in diesem Rahmen auch das gute Recht des Mannes, Zitat, uneinsichtig zu sein und Anstoß und Kopfschütteln zu erwecken.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde es toll, dass wir auf so einem liberalen Verständnis fürs Herumschreien und für Unsachlichkeit enden. Das ist mir deutlich näher als manch andere Tendenz heutzutage. Und wir sind damit durch. Wir sind durch für heute. Schreibt uns gern an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Schreibt uns bei Social oder den Podcast-Apps, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, wer weiß, vielleicht tut es gut, wenn ihr einfach irgendwo schreien geht. Ich danke dir, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch, wie immer.
Und dann wünsche ich euch, ich möchte das jedes Mal hören, Max. Ich kann hier nicht
was. Ich sag das auch jedes Mal, auch wenn du das nicht mehr hören möchtest, sage ich das trotzdem.
Also euch allen ein schönes Wochenende und im Namen von, ihr wisst schon wem, bleibt uns gewogen.